Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge zu Herzcheck, dem Podcast zur Erkrankung des Herzens und Herz-Kreislauf-Systems. Heute soll es um das sogenannte Broken Heart oder auch Takotsubo-Syndrom gehen. Ich denke, zunächst ist da relativ wichtig, die unterschiedlichen Begriffe zu erklären. Die sogenannte Takotsubo-Kardiomyopathie, das Broken Heart-Syndrom, die Stress-Kardiomyopathie und das Happy Heart-Syndrom bezeichnen alle eigentlich dasselbe Krankheitsbild. Kardiomyopathie heißt Herzmuskelerkrankung und vielleicht kurz zum geschichtlichen Hintergrund. Erstmals wurde dieses Krankheitsbild 1990 in Japan beschrieben und Takotsubo leitet sich ab vom japanischen Begriff für eine sogenannte Oktopuswalle. Warum? Weil das Herz in ca. 80% der Fälle eine ähnliche Bewegung zeigt, beziehungsweise in der Stillstandsphase dann so aussieht wie die traditionelle japanische Oktopusfalle. So viel nur kurz zum geschichtlichen Hintergrund. Nun zum eigentlichen Krankheitsbild. Also was versteht man nun unter diesem Krankheitsbild des Broken Heart Syndroms, der Takotsubo-Kardiomyopathie, Stress-Kardiomyopathie und die ähnlichen Begriffe, die ich ja vorhin erläutert habe? Es kommt dabei zu einer akuten Einschränkung der Herzfunktion, was zu einem akuten und gefährlichen Krankheitsbild führt, also ein absoluter Notfall darstellt. Meist präsentiert sich dieses Syndrom wie ein akuter Herzinfarkt mit typischen Symptomen, also Beschwerden. Brustenge und Luftnot wären typisch zu erwähnen. Häufig bestehen EKG-Veränderungen. Sehr, sehr selten liegen keine EKG-Veränderungen vor und es bestehen dann erhöhte Herzmarker, also sogenannte Herzenzyme und hier vor allen Dingen das sogenannte Troponin und das NT-proBNP. Häufig, in ca. 70% der Fälle, lässt sich eine vorangehende Stresssituation, also einen Trigger, identifizieren. Daher dann der Begriff Stresskardiomyopathie. Aber es muss nicht nur psychischer Stress sein, sondern es können auch akute Erkrankungen dieses Krankheitsbild auslösen. Akute Erkrankungen können ganz akute Operationen, Notfalloperationen sein, aber auch ganz akut eingetretene andere Erkrankungen, wie beispielsweise eine Lungenembolie oder ähnliches. In ca. 80% sind es Patientinnen, die dieses Krankheitsbild erleiden und dann vor allen Dingen in der Lebensphase nach der Menopause. Wird gesagt, dass Stress in den meisten Fällen sich als Trigger finden lässt. Der kann emotional sein, aber auch durch eine akute Erkrankung ausgelöst sein. Das hatte ich ja bereits erwähnt. Meist sind im Falle eines emotionalen Triggers negative Emotionen vorhanden. In knapp 2% der Fälle aber auch positive Emotionen. Und dann sprechen wir nicht mehr vom Broken Heart Syndrom, sondern vom Happy Heart Syndrom. Man weiß, dass bestimmte Hirnareale, in denen Emotionen entstehen und verarbeitet werden, hier werden mal die Amygdala und der Hippocampus erwähnt, besonders aktiviert sind. Das weiß man aus Studien im MR, wo man dann festgestellt hat, dass diese Areale eine besondere Aktivität in der akuten Phase des Krankheitsbildes aufweisen. Der akute Stress löst dann ein massives Freisetzen von Stresshormonen, die sogenannten Katecholaminen, aus. Soweit so gut. Doch was macht dies nun mit unserem Herzen, beziehungsweise was passiert nun am Herzen direkt? Der vollständige Entstehungsprozess ist leider noch nicht ganz geklärt, aber mehrere Theorien existieren, wie es denn nun zu dieser akuten Einschränkung der Herzfunktion kommt. Zum einen haben wir Stresshormone, die sich direkt schädigend, also toxisch, auf die eigentlichen Herzmuskelzellen auslösen können. Durch die Stresshormone kann es zu einer Verengung, einem sogenannten Spasmus, im Bereich der kleinen Herzgefäße, also die Gefäße, die quasi von den großen Herzkranzgefäßen in das Innere des Herzmuskels hineinziehen, kommen. Also durch diese Verkrampfung, durch diese plötzliche Engstellung der Herzkranzgefäße, kommt es zu einer partiellen Durchblutungsstörung. Zum anderen können Stresshormone, oder jeder hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn man unter Stress steht, dass die Stresshormone dafür sorgen, dass das Herz schneller und kräftiger schlägt. Das erfordert natürlich mehr Sauerstoff. Und wenn diese Herzkranzgefäße durch diese plötzliche Verkrampfung eng gestellt werden, kann der Sauerstoff nicht nachgeliefert werden und so besteht eine Imbalance zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffanlieferung. Eine weitere Theorie, die existiert, ist, könnte aber auch ein eigentlicher schützender Effekt vorliegen. Denn scheinbar werden eine bestimmte Gruppe an Rezeptoren angesprochen, die sogenannten Beta-2-Rezeptoren, die dann vermehrt aktiviert. Und unter dem hohen Level der Stresshormone schalten diese Beta-2-Rezeptoren dann um, indem sie kurzfristig zu einer Verschlechterung der Herzfunktion in dem Bereich, in dem diese Beta-2-Rezeptoren vor allen Dingen vorhanden sind, in der Herzspitze, schalten diese auf eine Verschlechterung der Herzfunktion, um so das Herz quasi vor diesem Ansturm der ganzen Stresshormone zu schützen und so eine mögliche Überlastung des Herzens durch diese Stresshormone abzuwenden. Also unterschiedliche Theorien, im Endeffekt noch nicht ganz geklärt, was dieses Krankheitsbild auslöst. Bleibt also spannend, was zukünftige Forschungen hervorbringen, denn dies ist auch recht wichtig, um zu verstehen, was löst dieses Krankheitsbild wirklich aus und in Abhängigkeit von der jeweiligen Theorie, die sich dann möglicherweise als die richtige entpuppt, kommt es ja dann auch zur Änderung in der Therapie. Bevor wir über die Therapie sprechen, vielleicht erst nochmal zur Diagnostik, also wie bekomme ich heraus, ob dieses Krankheitsbild vorliegt? Erwähnt, es präsentiert sich eigentlich mit einer akuten Herzinfarkt-Symptomatik, also akuter Notfall. Das heißt, typische Symptome, Brustenge, Luftnot bestehen. So stellt sich jemand typischerweise in der Notaufnahme dann vor. Es folgt das EKG, das hatte ich bereits erklärt, was ein EKG ist. Das ist letztendlich der Stromkurvenverlauf, wenn wir so wollen, der Herzerregung. Und es erfolgt direkt die Laborabnahme, also die Bestimmung von bestimmten Herzparametern. Hier vor allen Dingen nochmal erwähnt das Troponin und das NT-proBNP, die uns Hinweise für eine akute Herzschädigung geben können. Wenn möglich, sollte eine direkte Echokardiographie, also eine Ultraschalldiagnostik des Herzens, erfolgen. Und diese zeigt dann in knapp 80% so ein typisches Muster in der Bewegung des Herzmuskels. Denn häufig ist es so, dass die Herzspitze sich gar nicht mehr bewegt, aber an der Herzbasis Überfunktion besteht. Das würden wir dann als sogenanntes Ballooning bezeichnen. Also das heißt, die Herzspitze wölbt sich so richtig raus, was dann eher wie ein Ballon aussieht. Das muss aber nicht immer so bestehen. In 10-15% der Fälle besteht eine genau umgekehrte Kontraktion, also ein umgekehrtes Bewegungsmuster des Herzmuskels. Da haben wir dann eine Überfunktion in der Herzspitze und quasi keine Funktion in der Herzbasis. Und in seltenen Fällen kann das Ganze sich so aussehen, dass es in der Mitte des Herzens zu einer stehenden Bewegung kommt. Das sind knapp 5% der Fälle und die Herzbasis und die Herzstütze überfunktional ist. Der nächste Schritt wäre dann sicherlich die Herzkatheteruntersuchung, um dann auszuschließen, dass hier Gefäßverschlüsse vorliegen, also das heißt ein blockiertes Gefäß, was ja dann auch direkt behandelt werden kann, also um auszuschließen, dass eine direkte mögliche Durchblutungsstörung vorliegt, dann der Herzkatheter und in 10% der Fälle finden wir dann ja als Zufallsbefund Ablagerung in den Herzkranzgefäßen beim Takotsubo-Syndrom Stresskardiomyopathie/Broken-Heart-Syndrom. Aber das sind dann eher Zufallsbefunde. Diese Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen haben keine Durchblutungsstörung zur Folge. Also im Regelfall im Herzkatheter kein Hinweis für eine relevante Verengung der Herzkranzgefäße. Der nächste Schritt wäre dann das Herz-MRT, was die genaueste Möglichkeit der Funktionseinschränkung oder Funktionsbeurteilung des Herzens ist. Und zudem sehen wir dann dort auch akute Reaktionen des Herzmuskels durch diese akute Überladung mit Stresshormonen kommt es zu einer akuten Funktionseinschränkung des Herzens, was zusätzlich dann im Herz-MRT ähnlich wie es bei einer Herzmuskelentzündung dominieren kann. Wir sehen dann eine akute Schädigung, die aber erfreulicherweise in der weiterführenden Herzgewebeanalyse dann keine eindeutige Narbe zur Folge hat. Das Herz-MRT ist sicherlich da die genaueste Möglichkeit, um das Herzgewebe zu analysieren, gesehen jetzt von einer direkten Probeentnahme einer sogenannten Biopsie, die aber im Regelfall eigentlich nicht notwendig ist. Was kann man nun therapeutisch tun? Also was sind die Schritte, die wir dann einleiten? Das ist sicherlich abhängig von der Funktionseinschränkung des Herzens. Wir hatten dann besprochen oder ich hatte erwähnt, dass es ein akutes Krankheitsbild ist. Und im akuten Krankheitsstadium kann es sogar unter Umständen notwendig werden, dass wir eine kurze Weile ein Herzunterstützungssystem implantieren müssen, um das Herz zu entlasten. Medikamente, da gibt es leider nicht ganz eindeutige Daten, muss man sagen. Beta-Blocker scheinen keinen Überlebensvorteil zu bringen und haben scheinbar auch keinen Einfluss auf ein Rezidiv. Also ein Rezidiv ist auch unter Beta-Blockern möglich. Beta-Blocker wirken primär über die Beta-1-Rezeptoren und wahrscheinlich ist dieses Krankheitsbild primär, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, über Beta-2-Rezeptoren und über Alpha-Rezeptoren vermittelt. ACE-Hämmer, also Angiotensin-Converting-Enzym-Hämmer, können sich positiv auf ein Rezidiv auswirken. Also die würde man sicherlich dann doch geben. Zu Blutverdünnern, vor allen Dingen jetzt dem ASS, gibt es eine Studie. In dieser Studie hat sich eine Verminderung von Akutereignissen in der Krankenhausphase gezeigt. Aber das ist nur eine Studie und nur an einem Zentrum durchgeführt, sodass das sicherlich noch nicht als eindeutige Therapieempfehlung fehlen kann. Wir sehen also, dass die Lösung der zugrunde liegenden Ursache sicher helfen würde, eine ganz spezifische Therapie zu finden und im Moment noch nicht richtig eindeutige medikamentöse Therapien existieren, die direkt mit einem Überlebensvorteil oder einer Verbesserung der Situation einhergehen. Wie ist jetzt nun die Prognose? Die akute Mortalität, also die akute Sterblichkeit, liegt im Krankenhaus bei ca. 5%. Also nochmals, es ist ein akut lebensbedrohliches Krankheitsbild. Die Rezidivrate, das heißt, dass so eine Erkrankung nochmal auftreten kann, liegt ungefähr bei 20-25%, also ein Viertel. Knapp ein Viertel der Patienten, Patientinnen erleidet nochmals ein Broken Heart Syndrom, Takotsubo, Kardiomyopathie. Und ein erneutes Ereignis kann nach wenigen Monaten auftreten, kann aber auch erst nach vielen Jahren auftreten. Da gibt es Daten, die zeigen, dass auch nach 10 Jahren noch ein Rezidiv, also eine erneute Erkrankung, möglich ist. Ich hoffe, dass diese Folge des Podcasts Einblicke in das Broken Heart Syndrom geben konnte oder auch in seltenen Fällen das Happy Heart Syndrom und freue mich, wenn ihr auch wieder bei der nächsten Folge zuhört.